Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Die beste Droge der Stadt, die sich monatlich rund um Menschen, die am Theater Ulm aktiv sind, dreht. Am Mikrofon auf der FreeFM-Seite ist heute wieder Rainer Markus Walter und bei uns im Studio sind heute zwei musikalische Gäste aus dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm zu Gast. Zum einen der Herr der tiefen Töne, Jos Butzko. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und daneben der Herr Konzertmeister Tamás Füseschi.
Perfekt.
Habe ich es richtig gesagt? Ja, perfekt. Damals, das klingt osteuropäisch.
Ja, ist ungarisch.
Aus Ungarisch. In, geboren in?
Budapest.
In Budapest, na, an der schönen Donau. Jos, tust du dir eigentlich so schwer mit anderen Menschen oder warum bist du Solomusiker?
Ja, Solomusiker ist in dem Fall eher eine hat auch seine schönen Seiten. Also man kann ein bisschen mehr gestalten oder man kann auch mal seine Ideen gegenüber den Kollegen auch vielleicht besser durchsetzen. Es ist jetzt, also ich bin Solo-Kontrabassist, nennt sich das. Und jetzt beim Kontrabass ist es nicht so, dass wir ständig Soli spielen, wie jetzt zum Beispiel mein Kollege nebendran an der Geige. Das ist eher dann so die Aufgabe, vielleicht auch ein bisschen, ja, sich um die Gruppe zu kümmern oder auch mal anzusagen, wir machen jetzt den Strich, wir machen einen Abstrich oder einen Aufstrich mit dem Bogen. Das ist einfach einheitlich funktioniert. Das ist jetzt eigentlich eher meine Funktion.
Also bist du als Solo-Bassist im Prinzip auch der musikalische Leiter von einer gewissen Sektion?
Jein. Also es ist so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, könnte man sagen, dass man in dieser Position, egal in welchem Orchester, es gibt ja über 130, glaube ich, Berufsorchester in Deutschland und da ist es so, einfach, es ist jetzt nicht definitiv festgeschrieben, was die Aufgabe ist eines Solo-Kontrabassisten, eines Solo-Cellisten. Hauptsächlich geht es nach außen hin, also laut Vertrag geht es darum, auch diese Soli zu spielen, die ein Komponist vorschreibt, wenn man ein Stück hat, wo dann eben der Komponist sagt, an dieser Stelle möchte er nicht alle Kontrabässe hören, sondern nur den einen, dann bin ich das dann. Und aber sonst ist es schon auch so, dass ich versuche, mit den Kollegen zusammen halt einen guten Klang zu erreichen und das bespricht man dann auch. Man sagt, können wir da ein bisschen leiser vielleicht spielen, weil der Dirigent sich dann nicht immer um alle Einzelheiten kümmern kann.
Okay, dann haben wir jetzt zumindest schon mal gelernt, was ein Solomusiker ist. Ich werde gleich im Anschluss mal ein bisschen über deine Biografie sprechen und natürlich wird unter anderem auch ein wichtiger Themenblock sein, was denn das Orchester als solches zusammenhält, wie er arbeitet und vor allem auch ein besonderes Projekt des Orchesters, nämlich das KIU. Ich glaube, KIU ist richtig ausgesprochen, oder? Mhm. Ihr kürzt euch nicht K-I-J-U ab, sondern genau. Das ist nämlich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das erwartet uns in den nächsten 60 Minuten und jetzt hören wir erstmal Musik. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute bei uns zu Gast sind Musiker aus dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm. Der Mann der tiefen Töne ist Jos Butzko. Er ist Solo, Kontrabassist, hatten wir gerade schon erfahren. Sag mal, wie war das, war als Kind gleich als allererstes bei dir der große Kontrabass das Instrument der Wahl? Also er wäre ja größer gewesen wie du wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann hast du angefangen Musik zu machen?
Nein, ich habe zuerst mit einem ganz lustigen Instrument angefangen, was vielleicht auch nicht jeder kennt, das ist die sogenannte Melodika. Das ist so ein, ja, kennst du, so ein,
ja, musste ich auch lernen.
Erzieherisches Instrument oder pädagogisches Instrument, was aussieht wie so eine abgesägte Klaviertastatur, wo man reinblasen kann. Das ist eigentlich ganz lustig und das habe ich dann eben, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 2 Jahre gemacht. Und dann lag nahe, okay, Tastatur ist schon drauf, jetzt muss ein Klavier her. Mhm. Und da habe ich dann mit 12 Jahren habe ich dann in der Musikschule mit dem Klavier angefangen und dann war natürlich Melodika vorbei, Gott sei Dank. Und
das ist eigentlich ein schreckliches Instrument irgendwie.
Ja, aber ich habe, wie gesagt, dann schon mal mit diesen Tasten, hatte ich schon mal so eine Berührung gehabt. Und dann, wie gesagt, ging es zum Klavier. Dann mit 14, es war vielleicht schon mit 13, kurz nach dem Stimmbruch irgendwann, wo ich dann im Schulchor mitgesungen hatte. Und dann gab es eine Orchester- und Chorfreizeit von der Schule mit Schulchor und Schulorchester. Und da habe ich dann zum ersten Mal so ein Orchester zum ersten Mal so live erlebt. Also wie dann eben die anderen Schüler, die schon Instrumente gespielt haben, im Orchester damit geprobt haben. Ich halt nur im Chor, nur in Anführungsstrichen, und ich fand es ganz toll, weil ich so gedacht habe, oh, das sind die richtigen Musiker, die dürfen richtige Instrumente spielen. Und dann war für mich dann ganz klar, ich will unbedingt auch ins Orchester. Und mit dem Klavier kann man eben nicht im Orchester mitspielen. Also gibt es ganz, ganz selten, dass man eben ein Klavier braucht im Orchester, aber es ist kein klassisches Orchesterinstrument. Und dann, weil meine Schwester damals, die 7 Jahre älter ist als ich, die hatte schon Oboe gespielt, und da fand ich das ein ganz tolles Instrument. Und ich wollte eigentlich, habe dann als 14-Jähriger gesagt, ich will Oboe lernen, weil ich das so toll fand. Und dann hatte ich einen sehr findigen Musikschulleiter in Winnenden, wo ich herkomme. Und der hat natürlich sofort gewittert, dass da eine Chance ist, und hat gesagt, ja, wie wär's denn mit Kontrabass? Weil die halt immer sehr gern gebraucht werden. Die sind nicht immer so zahlreich vorhanden. Und dann hat er gleich meinen Eltern vorgeschlagen, ja, dann könnte ich auch ein Leihinstrument erstmal haben, also ein Leihkontrabass. Müssten meine Eltern kein Instrument schon wieder kaufen nach dem Klavier und einfach mal ausprobieren. Und ich weiß es eigentlich nicht, warum ich habe dann einfach so gesagt, vielleicht, weiß nicht, einen Tag oder zwei Tage überlegt, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht, kannst du ja mal ausprobieren. Und dann bin ich ja erwiesenermaßen dabei geblieben. So kam ich dann, also mit 14 habe ich mit dem Kontrabass angefangen.
Die Oboe wäre jetzt aber auch ein, soweit ich mal mitbekommen habe, ein Instrument, das gar nicht so häufig, also wo es gar nicht so viele Leute gibt, die spielen, oder?
Sagen wir mal so, es ist verglichen zum Beispiel mit der Klarinette und gerade mit der Flöte auch, die sehr, sehr viel und sehr gern gespielt werden, oder auch Saxophon natürlich, dann jetzt nicht unbedingt im klassischen Bereich, ist Oboe schon nichts, ja, das, ich meine, ich bin jetzt kein Bläser und kann die Zahlen auch nicht, statistischen Zahlen nicht nennen, aber ich glaube schon, dass es da eher weniger sind. Es ist auch, glaube ich, für den Anfänger erstmal auch schwerer, soweit ich das beurteilen kann. Es ist, also wenn man in die Schulorchester schaut oder in irgendwelche anderen Blasvereinigungen, können sich diese Leiter von diesen Ensembles, können sich die Klarinettisten und die Flötisten aussuchen und können sagen, ja, du nicht, du kannst noch nicht. Und bei der Oboe ist es vielleicht dann schon eher mal so, dass man auch froh ist, wenn man jemanden hat, der das gut spielen kann in den jungen Jahren.
Auf jeden Fall, du bist dann nicht der Oboist geworden, sondern der Bassist.
Genau.
Ist das also... Kontrabass ist, man kennt das, dieses Riesenteil mit den vier Saiten, vier sind es, ne, wie beim klassischen Bass, oder fünf? Gibt es da nicht Unterschiede?
Es gibt sogar mehrere Unterschiede. Es gibt sogar eine klassische Stimmung, die damals vor ungefähr 200 Jahren gang und gäbe war, wo die Saiten anders gestimmt waren als heutzutage üblich. Dann gibt es heutzutage modern Instrument gesehen, gibt es zwei verschiedene Stimmungen. Eine Stimmung ist ein Ton höher, jede Saite, wenn man eben solistisch auch mal tätig ist, und wir im Orchester spielen jetzt eigentlich fast ausschließlich Fünfseiter. Das heißt, zu den normalen vier Saiten kommt eine tiefere noch dazu, die noch tiefer ist, weil wir also wenn man sich die Musik anschaut, die wir spielen, die klassische Musik, ist es bis ins 19. Jahrhundert, kann man sagen, eigentlich üblich, dass wir die Cellisten im Orchester, also das Cello, nach unten verdoppeln, also eine Oktave tiefer spielen, und weil das Cello eben bis zu diesem tiefen C, nennt sich das, also diese ganz tiefe Saite von dem Cello geht, brauchen wir diese tiefere Saite, weil sonst würden wir nur zwei Töne höher eben spielen können und würden nicht ganz in die Tiefe kommen wie das Cello.
War deine deine Familie sehr musikalisch? Bist du?
Und du sagst, ja, die Schwester hat Oboe gespielt, aber sie hat mittlerweile, gut, sie ist jetzt auch schon nicht mehr die Allerjüngste, also sie ist ja 7 Jahre älter als ich. Sie hat mittlerweile sie singt jetzt sehr gerne. Mein Vater ist auch ein leidenschaftlicher Gesangsverein und ja, Gesangsvereinsänger, könnte man sagen. Er ist sogar mit seinen 84 Jahren wird er noch gebeten, im Popcorn mitzusingen.
Okay.
Mit den jungen Leuten, weil er anscheinend eine gute Stütze ist, und der wird da wohl gern gebucht, was ich natürlich sehr, sehr, sehr lustig finde, aber auch sehr schön, weil er da noch dann eingebunden ist. Ansonsten, mein Bruder ist eher ja, wir sind so groß geworden nebeneinander, er ist auch 3 Jahre älter als ich. Er hat mehr so die Heavy-Metal-Musik gehört und ich dann eher so die klassische Musik und ausschließlich. Und es war dann manchmal schon so ein Wettstreit, wer kann seine Kassettenanlage lauter drehen. Und so muss man sich das vielleicht vorstellen. Und das war natürlich auch in einem Alter, wo das ja bis dann auch zu Konflikten führt, dass der eine halt das halt toller findet
als der andere. Okay. Ja, und dann hast du im zarten Alter eigentlich angefangen mit dem Kontrabass. Wann ist die Entscheidung gefallen, das auch Musik zu studieren, beziehungsweise dass das so ein Berufsweg von dir werden könnte?
Das habe ich eigentlich, ich glaube, das war für mich schon, sagen wir mal so, dunkel. Also ich habe es dann geahnt irgendwie, als ich schon Klavier gespielt hatte und noch gar nicht mit Kontrabass angefangen, dass ich, und wo ich in der Zeit, wo ich auch dann wirklich viel eben klassische Musik gehört habe, für mich, habe dann erstmal die Schallplatten von meiner Schwester durchgeklaubt, die hatte da einiges, und da hatte ich dann irgendwie sehr früh so das Gefühl, das möchte ich irgendwie machen, so. Also so dieses Gefühl, ja, ich möchte, dass es mein Lebensinhalt ist, also Musik zu machen. Da wusste ich natürlich auch noch nicht, da habe ich auch, wie gesagt, noch keinen Bass studiert, keinen Bass gespielt, und aber so die Idee, ich muss irgendwas mit Musik machen, weil mich das so fasziniert. Und später dann, ja, weil ich dann eben die Chance hatte, den Kontrabass zu spielen, dann auch wirklich im Orchester, erst im Schulorchester mitgespielt habe, dann diese ganzen Auswahlorchester, die es da gibt. Die gibt es vom Land Baden-Württemberg, gibt es Landesjugendorchester, dann gibt es Bundesjugendorchester von ganz Deutschland, und da durfte ich da mitspielen. Und das waren natürlich dann auch schöne Kontakte, die ich hatte, und dann hat mich das immer noch mehr bestärkt, einfach das dann auch zu meinem Beruf machen zu wollen.
Und du hast du dann bis ans Konservatorium gegangen, hast Musik studiert?
An der Hochschule, also in Deutschland sind es die Hochschulen, die wo man Musik studiert, Hochschulen für Musik, habe ich dann in Karlsruhe, da war ich erst nachdem ich in Ulm hier beim Heeresmusikchor war, ich meine mein Wehrdienst beim Heeresmusikchor abgeleistet. Mhm, okay. Und dann bin ich eben 1991 habe ich dann angefangen in Karlsruhe, da an der Hochschule für Musik da zu studieren, und bin dann auch bis 1999, also bis ich nach Ulm gekommen bin, war ich dann zwar nicht mehr immatrikuliert, aber war die Zeit in Karlsruhe und habe da meine gesamte Studienzeit dann auch da verbracht.
Das ist ganz interessant, du hast gerade angeschnitten, du hast deinen Bundeswehrdienst in Ulm gemacht, war das dann irgendwie auch die Brücke, dass du dann wieder nach Ulm zurück wolltest quasi, weil es dir so gut gefallen hat?
Das ist lustig, das war eher das Gegenteil. Als ich dann eben über Umwegen erfahren habe, dass dann auch hier eine Stelle frei ist, habe ich im ersten Moment gedacht, ja, weil das ist, nein, das ist so, ich habe natürlich als Wehrdienstleistender kennt man eine Stadt, egal wo man, glaube ich, stationiert ist, kennt man halt den Bahnhof, und man kennt vielleicht noch den Weg dann zur Kaserne und die Kaserne halt. Mhm. Und es ist so, dieses Fluchtreflex nach Freitagnachmittag, wenn das vorbei ist, natürlich so schnell wie möglich nach Hause und nur weg hier von dieser Kaserne und von dem Soldatenleben. Und da habe ich natürlich mich überhaupt nicht mit dieser Stadt auseinandergesetzt, und für mich war das einfach sehr, sehr negativ belegt. Und jetzt lebe ich jetzt seit 14 Jahren hier und erfreue mich eigentlich immer mehr an der Stadt, weil ich es hier wunderschön finde und hier sehr gern lebe und ich natürlich auch im Laufe der Jahre ganz andere Facetten und Ecken kennengelernt habe.
Also es war aus der Kaserne und dem Bahnhof.
Ganz genau.
Und du fühlst dich wohl offensichtlich dann auch im Haus, also im Theater sehr wohl, beziehungsweise auch in der philharmonischen Orchester, genau. Sonst wäre es ja nicht mehr da. Ne?
Ganz genau.
Okay. Doch. Ja, Jost, ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal Musik, dann werde ich mich mal mit dem Tamás unterhalten. Und wir kommen später, wir reden später nochmal zusammen über das Orchester im Allgemeinen. Once is a man. In der Plattform, wie alle 4 Wochen, Menschen aus dem Theater Ulm. Heute sind es Orchestermitglieder, und zwar Jost und Tamás. Das ist der Bass und die Violine, beziehungsweise der Konzertmeister. Und jetzt möchte ich mal hier mit mich unterhalten mit dem Herrn Konzertmeister. Ich finde das so spannend, der Konzertmeister, das klingt so, so erhaben. Was macht denn eigentlich ein Konzertmeister? Was verbirgt sich denn hinter diesem doch schönen Titel?
Naja, der Titel des Konzertmeisters hat sich ja entwickelt aus dem Kapellmeister, also oder umgekehrt. Es war in der frühen Zeit, im Barock und noch vorher, wo es kleinere Ensembles gegeben hat, war meistens der Geiger, der das Ensemble geleitet hat. hat das sozusagen vom Spielpult aus auch quasi dirigiert. Also es gab keinen Dirigenten in dem Sinn. Und als im 19. Jahrhundert die Musik wesentlich komplizierter geworden ist, hat es eben nicht mehr gereicht. Und dann haben sich diese beiden Positionen getrennt. Und dann gab es noch der Konzertmeister ist geblieben als jemand, der sozusagen das als rechte Hand des Dirigenten quasi auch in den Proben weiterleitet. Und der Dirigent ist, der sozusagen den Oberbefehl über den ganzen Haufen hat.
Thomas, du hattest, wir haben es bereits mal am Anfang kurz angeschnitten. Ich habe dich gefragt, dass du bist in Budapest geboren. Wann bist du denn eigentlich nach Deutschland gekommen?
1971. Mit 6 Jahren. Jetzt habe ich mich quasi auch schon geoutet.
Da bist du da auch schon musikalisch erzogen worden in der
Überhaupt
Zeit?
Nicht.
Gar nicht?
Überhaupt
das
nicht.
Kam erst später?
Eigentlich sollte ich Schwimmer werden. Okay. Und dann stellte sich, also ich bin sehr früh in einen Schwimmverein gekommen. Mein Vater war damals Sportlehrer in Ungarn. Und ich bin in einen Schwimmverein gekommen. Und das hat sich eigentlich erst später ergeben, dass das eigentlich nicht so wirklich was wird, weil meine Körpergröße dafür nicht ausreicht. Man muss dafür einfach ein Albatros sein. Und ich bin mit meinen 1,72 leider zu klein, um zu schwimmen. Aber ich habe damals so mit 3, 4, 5 Jahren habe ich in Budapest so einige Medaillen und Pokale als Schwimmer gewonnen. Und das mit der Musik, das ist erst später interessant geworden. Mein Vater hat dann später umgesattelt. Also wie gesagt, er war Sportlehrer in Ungarn und hat dann Gesangsunterricht genommen. Und das war dann auch der Punkt, wie wir in den Westen gekommen sind. Nämlich, es gab immer damals in den 70er Jahren gab es einfach sehr wenig, sehr gut ausgebildete Musiker damals in Deutschland, und es waren viele Agenten, Impresarios sind dann in die östlichen Länder gegangen, in die Tschechei und nach Polen und nach Ungarn, und haben dort nach Leuten gesucht für die hiesigen Orchester und für die Chöre und für die Theater allgemein, und hat mein Vater vorgesungen und durfte so also tatsächlich mit einem offiziellen, legalen Vertrag nach Deutschland kommen.
Das ist interessant, dann war dein Vater quasi ein Naturtalent.
Ja, kann man sagen. Also er hat eine sehr schöne Tenorstimme gehabt und ist vom Fleck weg da engagiert worden. Mhm. Zunächst mal nach Trier und dann später nach Freiburg. Und die Tatsache, warum ich dann am Ende Geiger geworden bin, das ist halt eine ganz profane Sache, nämlich der damalige beste Freund meines Vaters, der tatsächlich in Trier auch am Theater als Sänger beschäftigt war, hatte früher mal Geige gespielt, und dann haben die das mit einem bequatscht, der Junge müsste mal was Vernünftiges machen, und so ist aus mir dann ein Geiger geworden. Also interessant wäre die Frage, was wäre passiert, wenn dieser beste Freund meines Vaters ein Flötist gewesen wäre oder vielleicht Kontrabassist? weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch sich auch mit dem Instrument, was er spielt, auch selbst so entwickelt. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht auch ein bisschen ein anderer Mensch geworden wäre als Pianist oder als Flötist oder als Kontrabassist.
Und das hat mir dir dann so nahegelegt, hat mich ja reingezwungen, in Anführungszeichen, oder hast du das dann schon auch freiwillig gemacht?
Naja, mein Vater hat mir eine Geige mitgebracht, hat gesagt, jetzt darfst du mal was üben. Und dann bin ich zum Unterricht gegangen, und ja, genau. Und ich mochte diesen Lehrer, diesen Freund von meinem Vater, den kannte ich ja schon vorher. Und also das hat sich dann so einfach ergeben.
Aber er hat dir quasi das Instrument dann schmackhaft gemacht. Über seine Persönlichkeit.
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Also dann hatte ich das häufige Üben und so eigentlich auch gar nicht gestört, sondern es war eine Freude.
Natürlich.
Doch, war
sicher.
Nicht cool.
Ich habe das. Also das Spielen habe ich immer gemocht. Und immer schon. Aber das natürlich, dieses tägliche Üben und dieses akribische immer wieder Suchen, und Geige ist nun auch ein Instrument, was, wenn man das erstmal so die ersten paar Jahre nicht so wirklich kann, wirklich, also das kann schon
vor allem die Nachbarn,
heftig,
ne?
Ja, furchtbar. Also das kann schon wirklich heftig klingen. So. Und auch für den Spieler. Ich denke, deswegen ist die Geige auch ein psychologisch wichtiges Instrument. Schwieriges Instrument, meine ich, weil es weil die Hürde, bis man es dann so weit gebracht hat, dass man das auch halbwegs vernünftig spielen kann, die ist sehr, sehr hoch.
Aber also, du hast es anscheinend ein paar geschafft, ne? Wie ging es denn weiter? du hast das Instrument gelernt und kam dann irgendwie so ein Klack, so wie ich gerade vorher auch schon gefragt habe, wo du gesagt hast, Mensch, das könnte ein Beruf von mir werden, ich fühle mich da hingezogen oder hat dann doch auch noch der Vater gesagt, naja, ist doch super, jetzt bin ich am Theater, jetzt gehst du auch?
Also das kam eigentlich relativ bald. Ich war sehr viel im Theater, wie gesagt, mein Vater hat ja zuerst in Trier und dann in Freiburg gearbeitet und in Freiburg war ich relativ häufig im Theater. Und da gab es einen Menschen, der hieß Stefan Skiba. Mittlerweile ist er jetzt Konzertmeister im Karlsruher Theater, Karlsruher Orchester, genau. Und der war aber vorher Konzertmeister in Freiburg. Und das war einfach mein, sozusagen der Gott. Also den habe ich gesehen und der saß immer da vorne und hab mich immer gesagt, also den Job von dem, also nicht jetzt gerade deinen, aber so einen Job wie der möchte ich auch gern haben. Und da war das eigentlich relativ bald so mit 8, 9 wollte ich schon immer eigentlich das machen, was ich heute mache.
Was du heute machst. Und wie ging es dann weiter? Hast du auch studiert oder gleich also auch mit dem Hintergrund dieser Konzertmeisterfunktion, also quasi...
Naja, das ist ja keine... Also man arbeitet ja nicht darauf hin, dass man Konzertmeister wird. Man möchte es werden, aber das ist jetzt genauso eine musikalische Ausbildung jetzt für einen Kontrabassisten, Flötisten oder sonst irgendjemanden. Ich hatte damals das Glück, dass ich... in Freiburg jemanden gefunden habe, bei dem ich dann auch später studiert habe. Den habe ich mit 14 schon kennengelernt. Und der hat mich dann unterrichtet in einer privaten Stiftung. Das gab eine Stiftung für junge Geiger, wo mal früher ein reiches Ehepaar, das dann verstorben war, ja, seinen Nachlass eingebracht hat in diese Stiftung. Und dort wurden Kinder und Jugendliche quasi als berufsvorbereitende Maßnahme parallel zu den Musikschulen unterrichtet. Und dieser Professor, der auch an der Musikhochschule in Freiburg unterrichtet hat, Wolfgang Marschner, der war sozusagen der Leiter dieser Institution. Und zu dem bin ich eben recht früh schon gekommen. Und dann ging das eigentlich so Schlag auf Schlag. Mit 17 kam ich in die Vorklasse, mit 18 habe ich dann angefangen zu studieren und habe dann nochmal den Lehrer und die Hochschule gewechselt, bin dann noch nach Salzburg. Und so hat sich das ergeben. Bin dann so
nach Salzburg war dann noch Regensburg und dann bist du schon in Ulm gelandet, ne?
Ja, wobei da so ein kleiner
Zwischenschritt richtig rausgelesen habe.
Ja, das stimmt schon. Das ist nur ein kleiner Zwischenschritt noch gewesen, und zwar, das ist Bad Reichenhall. Und zwar, als ich in Salzburg studiert habe, sah das nach einer finanziellen Desaster aus, weil ich mit meinen Eltern habe ich mich zu der Zeit nicht sehr gut verstanden. Dann floss das Geld nicht so und ich hatte dann plötzlich kein Geld mehr und habe meinen ersten Job im Bad Reichenhaller Philharmonischen Orchester, was de facto nichts anderes als ein Kurorchester ist, bekommen, indem ich in Bad Reichenhall ein bisschen Straßenmusik gemacht habe. Und dann ein Kollege dann dahergekommen ist und gesagt hat, du, warum machst du das? Ja, bei uns wäre eine Stelle frei und mach doch mal. Und dann habe ich das gemacht und habe das 1,5 Jahre gemacht und fand das eigentlich, war das eine ganz gute Berufsvorbereitung, quasi neben dem Studium.
Das ist doch interessant, also Straßenmusik hat er auch schon gemacht. Du bist jetzt über 20 Jahre schon in Ulm, ne?
Jetzt werden es 22 Jahre.
Hier. Das ist eine lange Zeit in einem Orchester, in einem Theater. Ist das normal? Ja. Also meine ich jetzt nicht werdend, aber so, wenn man jetzt bei den Schauspielern guckt, die sind ständig am Wechseln und dann wechselt der Intendant und die ganze Mannschaft geht mit, aber anscheinend scheint das in der Klassik, im klassischen Orchester nicht so zu sein in dem Fall.
Nee, das ist gar nicht so. Tatsächlich ist es so, dass wir schon aufgrund der Art unserer Verträge, die Orchestermusiker schon allein deswegen schon mehr gebunden sind, weil die Schauspieler und Sänger, Balletttänzer haben 1 bis 2 Jahresverträge, wir haben sozusagen Angestelltenverträge mit der Stadt. Das heißt also, wir können auch bleiben, also wir müssen nicht weg. Oft ist es ja so, dass die Schauspieler, Sänger beim Intendantenwechsel einfach gekündigt werden. So, und dann sind die einfach weg und gehen vielleicht mit dem Intendanten irgendwo hin. Sie werden vielleicht verlängert, aber das ist nicht die Regel. Und bei uns ist es eigentlich eher so, dass man bleiben kann. Nun tatsächlich ist es so, dass wenn man dann das 35. Lebensjahr überschritten hat, was ja nun eigentlich noch nicht so alt ist, es ist auch so, dass man dann eigentlich fast bleiben muss, weil zu diesen Probespielen, die so... sozusagen die letzte Hürde für die Aufnahme in ein Orchester sind, man gar nicht mehr eingeladen wird nach 35.
Okay.
Also das ist einfach, das ist eigentlich ein sehr, das ist eine sehr schlechtes System diesbezüglich.
Ich denke, da werden wir nachher auch auf jeden Fall noch drauf kommen, weil in der nächsten Runde möchte ich gern mit euch beiden unter anderem einfach auch über die Arbeit in einem Orchester sprechen. Und jetzt hören wir erst wieder Musik. Und zwar habe ich was rausgesucht, was eigentlich ganz gut passt. Das ist nämlich das Düsseldorfer Symphonic Orchester zusammen mit der Drum-Bass-Gruppe Phoneheads aufgenommen in der Tonhalle in Düsseldorf. In der Plattform, wie alle vier Wochen, Menschen aus dem Theater Ulm. Heute sind es zwei Orchestermitglieder, das ist der Jost und der Tamasch, Bassist und Violine bzw. Konzertmeister. Und jetzt möchte ich mal eine Runde machen, in der ich beide ansprechen. Sag mal, wie sieht es eigentlich aus? Übt ihr jeden Tag? Ist das bei Musikern, die schon so lange dabei sind, normal? Oder gibt es auch Tage, wo ihr das Instrument einfach in der Ecke stehen lasst?
Also ich glaube, es ist sogar ganz wichtig, dass es auch Tage gibt und Zeiten, wo man das Instrument nicht anfasst. Also es gibt zum Beispiel schon auch Zeiten, dann haben wir mehrfach vormittags die Probe, mal auch über 3 Stunden, dann abends eine schwierige Vorstellung und dann geht es mal über Tage lang. Dann braucht man auch mal zwischendurch Ruhepausen. Also dann, klar, es gibt auch Kollegen, die, egal was wir spielen, die wirklich dann jeden Tag und dann sogar noch abends um 11 sich noch hinstellen und üben. Aber, also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der dann auch das gerne macht, dann einfach mal das Instrument stehen lässt und sich dann halt nur gezielt auf Sachen vorbereitet, die dann anstehen auf ein neues Projekt. Und also ich bin jetzt nicht jemand, der täglich üben muss. Aber es ist auch eine Typenfrage.
Thomas, wie sieht das bei dir aus?
Also, ich finde wie der Jost, dass man natürlich ab und zu mal Tage braucht, wo man nicht übt. Fällt mir allerdings sehr schwer. Also, oft ist es so, dass ich mich dadurch zwingen muss, dass ich irgendwo wegfahre und dann einfach die Geige nicht dabei habe, dass ich schlichtweg einfach nicht üben kann.
Mhm.
Also, ich möchte einfach jeden Tag üben. Habe immer auch das Gefühl, dass selbst wenn Vormittag eine Probe, abends eine schwere Vorstellung ist, dass ich, wenn ich zwischendurch einfach mal eine Stunde einfach nur Tonleitern übe, dass ich dann trotzdem mir diese Plusarbeit das nicht erschwert, sondern sogar erleichtert abends bei der Vorstellung. Das ist ja aber eine persönliche Sache, das muss man so oder so sehen. Also kann man so oder so sehen. Und ich finde, das Üben ist schon wichtig. Das ist sowieso das tägliche oder zweitägliche Duschen. So, das ist so quasi also die Hygiene. Wie soll man das sagen? Also bei einer Vorstellung, also wenn man Orchester spielt, ist sehr viel der Zusammenklang und die musikalischen Dinge sind im Vordergrund. Und das, wo jeder einzelne Finger hinkommt und dieses sich nur sich selbst hören und jetzt niemanden anderen, das ist eine Sache, die dazwischen einfach geübt sein muss.
Was glaube ich aber bei den allermeisten Musikern auf jeden Fall so ist, dass wir schon, wir haben jetzt ja keinen Bürojob, sage ich mal, wo wir um 8 Uhr abends anfangen. 8 Uhr fängt meistens unter der Woche die Vorstellung an. Das heißt, wir gehen nicht 1 Minute vor 8 ins Theater, sondern also die allermeisten Musiker sind eben schon lange vorher da. Manche schon eine Stunde, manche eine halbe Stunde oder die Kollegen spielen sich zu Hause ein. Also das Einspielen ist auf jeden Fall schon auch ein Aspekt, der dazugehört. Und das ist dann auch bei mir so, auch wenn ich jetzt sage, an Tagen, wo ich dann eben froh bin, mal nicht üben zu müssen, dann auch nicht zu können, und dann ist abends die Vorstellung oder das Konzert, spiele ich mich natürlich dann wieder auf meinem Instrument ein. Also was heißt einspielen, heißt wieder warm werden, ein bisschen die Knochen und die Finger bewegen und ein bisschen einfach Blut reinzupumpen. Das ist ja auch etwas, was jetzt jemand, der jetzt Hobbymusiker ist und also der kennt halt nur das Üben so an sich. Und bei uns ist, glaube ich, schon das Einspielen auch, ja, könnte man auch als Vorüben oder so bezeichnen. Das ist schon auf jeden Fall, glaube ich, bei jedem Musiker wichtig.
Anderes Thema. Ihr seid beim Philharmonischen Orchester Ulm fest angestellt. Also es ist quasi wirklich so eine Arbeitsstelle. Was muss man eigentlich dafür tun, dass man in so ein Orchester fest angestellt wird?
Ja, also wie wir es vorhin schon angesprochen haben, wir haben jetzt beide das abgeschlossene Hochschulstudium. Also wir sind, die Musiker sind zu 99%, würde ich mal sagen, in Deutschland. Also wir sind Akademiker oder haben so ein, kann man sagen, also die fertig studierten Leute. Das ist schon
Ich bin das 1%.
Ja, genau. Naja, sagen wir so, es gibt die Ausnahmen, die Überflieger, die vielleicht das auch so schaffen, aber es geht vor allem erstmal darum, auch eine Einladung zu diesem Probespiel, was Tamás vorhin schon erwähnt hat, zu bekommen. Probespiel heißt, ich präsentiere mich vor dem Orchester und spiele davor und die entscheiden dann, also ich bin ja nicht der Einzige, sondern mehrere Kandidaten, und dann wird halt ausgewählt, wer dafür am besten geeignet ist. Und für diese Einladungen ist es schon einfach sehr wichtig, dass dann im Lebenslauf eben dieses Studium drinsteht. Mhm. Es ist nicht wirklich, sage ich mal, explizit fest vorgeschrieben, dass es da sein muss, aber wir haben eben studiert und dann kommt es eben zu dieser Probespielsituation. Man bewirbt sich dann in seiner Studienlaufbahn und vielleicht auch noch danach, nachdem man es schon abgeschlossen hat, absolviert der normale Musiker, sage ich mal, im Durchschnitt schon einige Probespiele, 10, 15, 20. Ich kenne einen, der hat 70, 80 Probespiele gemacht in 10 Jahren und war schon ganz frustriert und ist dann, hat gesagt, er macht noch eins und dann hört er eh auf, weil das reicht ihm jetzt, die Schnauze voll. Und der hat dann als letztes Probespiel, was er noch gemacht hat, also es war dann klar, weil er dann die Stelle bekommen hat, da hat er das Probespiel im Leipziger Gewandhaus, eines der berühmtesten Orchester auf der Welt und sehr renommiert, sehr traditionell, traditionsreich, hat er da die Stelle bekommen. Und also das ist so der Weg, um ins Orchester zu kommen. Das Studium und dann sie präsentiert vor dem Orchester.
Tamás, bist du jetzt zum Beispiel auch jemand, der, wenn Leute Probe spielen, da mit in der Jury sitzt?
Es gibt eine Jury, also beziehungsweise das ist das gesamte Orchester, das nach einem festgelegten Verfahren, was wir Probespielordnung nennen, die Leute auswählt. Es gibt drei verschiedene Runden. Eine Runde ist hinter einer Wand. Und das ist sowohl für das Orchester als auch für den, der dahinter spielen muss, nicht ganz einfach, aber das gewährleistet zumindest, dass da nicht visuelle Reize das Ergebnis beeinflussen. Kommt man in die zweite Runde vielleicht die Hälfte kommt in die zweite Runde, und dann in der dritten Runde werden jeweils andere Stücke gespielt und in der letzten Runde kommt es dann zu einer Entscheidung. Nehmen wir jemanden und wen nehmen wir dann?
Wie viele Leute sitzen da denn zusammen?
Das ganze Orchester.
Also, das wird tatsächlich so entschieden.
Ja, genau.
So basisdemokratisch quasi.
Naja, die letzte Entscheidung trifft natürlich dann schon unser Chefdirigent, also der dann auch unser Vorgesetzter ist in dem Fall, der dann die Leitung des Theaters oder die Leitung des Orchesters vertritt, könnte man sagen. Also jetzt rein arbeitsrechtlich oder wie auch immer. Aber meistens, in den allermeisten
Fällen. Ihr dürft da quasi auch alle eure Meinung abgeben.
Ja, und es ist dem Dirigenten, glaube ich, auch in den meisten Fällen sehr gelegen, auch diese Fachkompetenz der Kollegen zu haben, weil wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Stelle eines, sag ich mal, Kontrabassisten zu besetzen, dann sind natürlich jetzt in unserem Orchester wären dann noch zwei Kontrabassisten, weil wir zu dritt sind, wären dann noch zwei übrig, die dann das anhören können und im Orchester bei diesem Probespiel, und die haben natürlich dann theoretisch und auch vielleicht praktisch die schon eine Kompetenz erarbeitet durch einen Lebenslauf, also sie kennen einfach schon sehr gut die Literatur und wie jemand spielen sollte und so, und die müssen ja dann auch mit dem Betreffenden zusammenspielen, also in nächster Nähe. Das heißt, die Gruppen, die Instrumentengruppen sind schon da sehr stark eingebunden, und ein Dirigent ist da, glaube ich, auch sehr, sehr froh drum, dass er auch auf diese Kompetenz der Kollegen dann zurückgreifen kann.
Es differiert eigentlich auch relativ selten. Also die Meinung des Dirigenten, also es ist schon eine relativ eindeutige Geschichte bei den Probespielen. Also man hört schon eigentlich, wer am besten ist. Und oft sind es kleine Unterschiede, aber in der Regel sind wir uns schon ziemlich einig.
Okay.
Und die Zeit, zum Beispiel, wo ein Dirigent wie damals Herbert von Karajan, Sabine Meyer, die große Klarinettistin, sie ist ja dann später eine große Karriere als Solistin gemacht, der wollte unbedingt sie da reindrücken bei den Berliner Philharmonikern, und sie hat das, ich weiß nicht wie lange, gemacht, und dann ist sie dann gegangen, weil das Orchester will das einfach dann nicht. Okay. Also der wollte sie reindrücken gegen den Willen des Orchesters, und das
ist nicht gut angekommen.
Ja, es passt.
Und es war auch noch eine Frau in einer Zeit, wo diese Orchester, gerade Berliner Philharmoniker, also die ganz berühmten Wiener Philharmoniker, eigentlich noch länger dann, die noch sehr lange daran festgehalten haben, vielleicht, also nicht auf dem Papier, aber wir sind ein Männerorchester und also das hat dann lange gebraucht. Ich glaube, bei den Berlinern ging das so in den 80ern vielleicht los, dass die ersten Frauen auch dann eine Stelle da bekommen haben. Und das hat sich mittlerweile ja komplett geändert, Gott sei Dank. Also wenn man jetzt auch die Neujahrskonzerte wie eine Philharmoniker anschaut, eines der berühmtesten Konzerte, ja, die man überhaupt weltweit sehen kann, da sind jetzt auch immer mehr Frauen zu sehen.
Wie ist es in Ulm zusammengesetzt, Verhältnis Männer-Frauen im Orchester?
Auch ganz grob 50-50, oder?
Also ich glaube, Männer sind noch ein bisschen in der Überzahl.
Aber nicht sehr, sehr ausgewogen.
Es gibt einige Gruppen, wo es sehr, sehr großen Frauenüberschuss gibt. Es gibt Gruppen, wo es einen sehr großen Männerüberschuss gibt.
Uns rennt die Zeit davon. Ich hätte jetzt eigentlich noch sehr gerne mit euch über das Konzert zusammen mit der Ulmer Hip-Hop-Legende Kinderzimmer Productions gesprochen, wo ihr beide mitgespielt habt am vorigen Donaufest vor zwei Jahren, wie ihr das damals erlebt habt, weil wir jetzt auch off-air quasi gerade drüber gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, ich spiele jetzt ganz kurz ein Stück daraus an, aus dem Original mit dem RSO, und dann möchte ich unbedingt noch mit euch über die KIJU, über die KIO sprechen, damit wir das auch haben, weil das ist uns eigentlich ja auch ein ganz wichtiges Anliegen.
Super.
Die Plattform auf Radio 3FM. Heute wieder mit zwei Leuten hier aus dem Ulmer Theater. Dieses Mal sind es zwei Herren gewesen, die letzten 60 Minuten aus dem Philharmonischen Orchester, was mir eine große Freude ist, weil das hatten wir bisher noch gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Nö, hatten wir nicht. Jetzt haben wir noch ein Thema, eine Besonderheit dieses Orchesters, die nach außen gar nicht so, glaube ich, wahrgenommen wird. Also mir war es wirklich was Neues, ist die KIO. Dahinter verbirgt sich die Kinder- und Jugendarbeit des Orchesters. Sie feiert in diesem Jahr sogar schon ihren 10-jährigen Geburtstag. Ihr seid da beide wahrscheinlich automatisch sehr stark mit eingebunden, oder? Was passiert da eigentlich alles?
Also es sind, glaube ich, so grob gesagt drei Blöcke, die das umfasst. Das ist einmal die Besuche von Kollegen, einzelnen Kollegen zu zweit oder zu dritt oder auch mal alleine in die Schulen, wo wir in die Klassen gehen und Instrumente vorstellen. Also ich war jetzt auch schon öfters mit der Kollegin, wo wir Streichinstrumente vorgestellt haben. Dann gibt es eben die Bläser, die Blasinstrumente vorstellen, und auch die Schlagzeuger können ihre Instrumente vorstellen. Dann kommen dann die Kinder oft ins Theater, damit es einfacher ist vom Transport. Okay. Das ist der eine Block. Dann gibt es den nächsten Block, ist die Zusammenarbeit mit Jugendorchestern hier in der Region, wobei wir momentan haben wir zwei sogenannte Patenschaften. Das eine ist die Humboldt-Sinfonietta vom Humboldt-Gymnasium, und das andere ist das Orchester vom Tamas von Weißenhorn.
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium.
Und da betreuen dann auch, Tamas ist da zum Beispiel sehr involviert, betreuen wir auch dann diese Proben von den Vorproben von den Orchestern als Orchestermitglieder von unserem Orchester. Und der dritte Block ist natürlich, jetzt ist mir der dritte Block entfallen, sind es die
Kinderkonzerte.
Die Kinderkonzerte, die wir auch ja dann offiziell vom Theater, die so angesetzt sind und konzipiert sind, die wir dann spielen.
Ich habe auf der Homepage gelesen, da stand unter anderem auch Unterstützung bei Referaten zu musikalischen Themen. Ist das auch, also ich habe mir da einfach mal reingeschaut.
Ja, das
also,
gibt es, glaube ich, das ist aber als Orchester nicht unmittelbar beteiligt.
Das ist jetzt wieder eine andere
Wortstelle. Das ist vom Theater einfach, wird das auch, glaube ich, angeboten.
Macht aber, glaube ich, schon Spaß, oder?
Na klar. Mit jungen Kindern. Leuten zu arbeiten, ist ja wie eine Frischzellenkur. Ja? Also ich werde nächstes Jahr auch 50. Also ich finde, es ist ja nicht so, dass wir nur einfach weitergeben, das, was wir können oder das, was wir, ja, also den Beruf, also das, was wir sonst tagtäglich machen, dass wir das an die jungen Leute weitergeben, sondern wir saugen ja in der Arbeit mit Jugendlichen ja sozusagen diese Frische und diese unbändige Energie in uns auch auf, und wir zehren auch lange davon. Also ich habe das auch immer wieder in Gesprächen mit Kollegen so erlebt. Das ist einfach eine wunderbare Erfahrung. Also das ist vor allem, also wir haben jetzt diese Humboldt-Sinfonietta, das ist ein Schulorchester, das weit abseits eines Schulorchesterniveaus sich bewegt. Also das ist ein wirklich ausgezeichnetes Orchester, das die großen Werke der Weltliteratur, die haben alle Brahms-Sinfonien gespielt, die haben Bartok-Konzert für Orchester gespielt und wir leisten da einfach unseren Beitrag in der Gruppenarbeit mit den einzelnen Gruppen des Orchesters, die sozusagen auf diese gemeinsamen Tutti-Proben vorzubereiten.
Okay. Jetzt, wie funktioniert das jetzt vom Aufbau her? Seid ihr da immer offen und muss dann ein Lehrer oder eine Schule direkt auf euch zukommen? Oder so, ja, seid ihr auch manchmal die Impulsgeber und das, stoßt das an?
Das ist ein nicht ganz einfaches Thema, weil es schon manchmal so war, auch in der Vergangenheit, in diesen 10 Jahren, die wir das jetzt machen, dass man manchmal das Gefühl hat, man bietet den Schulen und den Lehrern, speziell den Musiklehrern, dann bietet man tolle Sachen an hier. Profis kommen aus den Orchestern und stellen in der Klasse einfach so umsonst, sage ich mal, kostenfrei hier Instrumente vor und machen eine Tourschule mit denen. Und dann war nicht immer so eine große Nachfrage da. Also dass man schon manchmal das Gefühl hatte, okay, es wäre schön, wenn sich mehr Schulen oder mehr Musiklehrer auch dafür interessieren würden. Es ist jetzt so, dass das schon einfach jetzt läuft in den 10 Jahren und dass wir immer wieder regelmäßig in einzelne Schulen gehen. Es gibt, glaube ich, sehr viele Schulen, die wir noch gar nicht bedient haben, sage ich jetzt mal. Und da könnte es auch in Zukunft vielleicht noch mehr Schulen sein. Mhm. Jetzt zum Beispiel die Konzerte, die wir anbieten, diese Kinderkonzerte, die können ja ganz normal Tickets erworben werden von den Gruppen, also von den Schulklassen.
Okay. Und ja. Okay, wir sind am Ende angekommen unserer Sendung. Rasch gehen immer solche 60 Minuten um. Vor allem gehen sie immer sehr rasch um, wenn ich mit Leuten vom Theater zusammen bin. Heute waren es Leute, die normal im Orchestergraben unten versteckt sind, meistens zumindest. Ab und zu dürfen sie auch mal oben auf der Bühne sitzen, aber sonst eher im Konzert graben. Das war der Tamás Füzesi.
Gut.
Ja, gut, okay. Ja. Und der Joris Buszko, heute der Bassist und der Konzertmeister. Auf der anderen Seite war Rainer Markus Walter die letzten 60 Minuten. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Weiterhin viel Spaß mit der Musik. Danke. Und das war die Plattform am Nachmittag. In diesem Sinne, schönen Tag noch und tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.